Hales Kehrtwende auf dem Balkon über der Menge war so verblüffend, dass Börner ihn verdächtigte, ein Agent der Konterrevolution zu sein. Stimmte das? Friedrich Wilhelm Held war eine vielschichtige Gestalt. Im Jahr 1841 hatte er ein Büchlein mit dem Titel »Preußens Helden« veröffentlicht, das dem Prinzen Wilhelm von Preußen gewidmet war. Das Buch war eine überschwängliche Huldigung jahrhundertelangen militärischen Geschicks. Während der Revolutionsmonate wurde es von seinen Gegnern gelegentlich bei Reden geschwenkt, um ihn in Verlegenheit zu bringen. Nach einer kurzen und unglücklichen Zeit in der Armee schlug sich Held mit Schauspielrollen in verschiedenen reisenden Provinztheatern durch. Er gab eine Reihe von radikalen Zeitungen heraus, darunter die Leipziger Lokomotive, die von den sächsischen Behörden verboten wurde, als sie 1843 eine Auflage von 12.000 Exemplaren erreichte. Held nahm die Arbeit daran nach den Märztagen in Berlin wieder auf. Wer ihn gut kannte, tat sich schwer, ihn ernst zu nehmen. Das übertriebene Pathos seiner Reden, die Schauspielermähne, der Bart eines germanischen Kriegers und der breitkrempige, schräg getragene schwarze Heckerhut ließen eher auf einen Poseur als auf einen Politiker mit Substanz schließen. Die Menge aber liebte ihn. Ob Held eine Art Agent war oder einfach im letzten Moment seine Meinung geändert hat, ist nicht entscheidend. Er war ein zentrales Glied in der Ereignisabfolge dieses Tages, ein Glied, das aus launischem und unbeständigem Material bestand. Dass ein Mann wie er sich am 14. Mai 1848 in einer solchen Position befand, verrät uns einiges über das Fehlen eines geschlossenen, radikalen Führungskaders. Auch in Wien war Stabilität nach den Märzunruhen nur schwer zu erreichen. Das Problem war allerdings nicht ein umfassender Verlust der Ordnung, sondern das parallele Entstehen neuer Formen der Ordnungsbildung. Anzeichen für eine allgemeine Mobilisierung der Gesellschaft waren allgegenwärtig. Die Proteste in der Industrie häuften sich. Tischlerlehrlinge, Maurer, Druckergehilfen, Setzer, Kellner und Feuerburschen der Wiener Kaffeehäuser streikten, verhandelten oder forderten bessere Arbeitsbedingungen. Die Sängerknaben des Hofoperntheaters weigerten sich, in die Kirche zu gehen, in der sie zu singen hatten, es sei denn, der Chorleiter überließ ihnen einen Teil des jährlichen Honorars, das er für ihre Dienste bekam. Einige Tage später marschierten die Sängerknaben eines anderen Theaters in Formation zum Büro des Chorleiters und forderten eine Erhöhung der Gagen und Verminderung der Arbeitszeit und drohten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt würden, würden sie das Singen einstellen und jeden Knaben schlagen, der ihren Boykott breche. Die gleichzeitige Stärkung divergierender Interessen führte zu einer Verschärfung des Tons. Die Kommentare in der Presse wurden wütender und bissiger. Es war plötzlich Mode, per Post anonyme Drohungen an politische Gegner oder missliebige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu schicken. Die Antiklerikalen griffen die religiösen Einrichtungen des Jesuiten und des Redemptoristenordens an, die beide als enge Verbündete der Konservativen am Hof galten. Die Massen vertrieben sie aus der Stadt und lieferten sich dann Straßenschlachten mit der Nationalgarde, die zur Wiederherstellung der Ordnung entsandt worden war.